Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Hallo Martina, wie geht's dir?
Hallo Rebecca, mir geht's ganz gut. Danke. Und dir?
Ja, auch soweit. Also das Wetter ist ja perfekt, ne?
Genau.
Und wir haben heute auch einen Gast dabei. Da habe ich schon ganz tolle Neuigkeiten vorhin gelesen. Erstmal herzlich willkommen, Paolo.
Hallo.
Ich habe gesehen, du hast dich gestern Abend verlobt. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, Dankeschön.
Ja, auch von mir. Herzlichen Glückwunsch.
Ist quasi mein erster Podcast als Verlobter.
Oh, ja, toll.
Wow. Cool. Ja, Paolo, vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern mal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Paolo, im Internet Paolo Phoenix. Phoenix, weil das Thema, über das ich spreche, wie eine Wiedergeburt für mich war. Ich habe seit 7 Jahren nämlich einen künstlichen Darmausgang. Seit 2012, also etwa 13 Jahre, habe ich Morbus Crohn. Und dieses Stummer zu bekommen, war für mich wie in ein neues Leben starten, aus meinen Aschen wieder emporsteigen und deswegen Paolo Phoenix.
Cool, ja, also Morbus Crohn, herzlichen Glückwunsch, ich bin auch betroffen. Also das ist eine fiese Darmerkrankung, die sich im ganzen Magen-Darm-Trakt ausbreiten kann, also vom Mund bis zum After. Und ist chronisch und bisher nicht heilbar. Mein Verlauf war also auch ziemlich schlimm, weil ich das als Kindheit schon seit meinem 13. Lebensjahr habe. Aber bis zu meinem 19. Lebensjahr mit der Diagnose Schulangst durch die Gegend gelaufen bin.
Mhm.
Ja, und mein Stoma war auch übrigens für mich eine neue Welt, nachdem ich halt sonst nur auf dem Klo gesessen habe.
Wie viel später kam denn das Stoma nach deiner Diagnose?
Also das kam dann mit der Diagnose ziemlich schnell. Mhm. Ich bin eigentlich nur ins Krankenhaus gegangen, um mir eine Fistel operieren zu lassen. Und dabei haben die eine Darmspiegelung gemacht und haben nur noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und haben gesagt, das sieht so alles so schlimm aus. Und dann ging das alles ziemlich schnell. Da war ich 19 Jahre alt, da bekam ich ein Stoma. Das war nicht lustig.
Es war dann so ähnlich wie bei mir. Ich war eigentlich nur für ein MRT im Krankenhaus und kam dann 4 Wochen später mit einem Stoma wieder raus.
Ja, und du hattest dich auch vorher nicht darüber informiert, so was ein Stoma ist und überhaupt?
Doch. Das Stoma war quasi eigentlich seitdem ich die Diagnose bekam, stand es im Raum. Aber ich habe mich halt 7 Jahre lang vehement dagegen gewehrt. Also ich bekam quasi, erst hieß es, ich hätte Colitis ulcerosa, weil erst die Entzündung wirklich nur im Dickdarm war. Aber dann danach im Laufe der Jahre hat man die dann quasi mich promoviert zu Morbus Crohn sozusagen. Aber mein damaliger Gastroenterologe meinte quasi schon während des Gesprächs, wo er mich darüber aufgeklärt hat, was denn eine chronisch entzündliche Darmkrankheit ist, hat er mir von einigen seiner Patienten erzählt, die wohl auch relativ jung noch waren. Also ich war ja damals Anfang 20 und er meinte, dass er da einen hatte, den hat er so quasi so als Paradebeispiel genannt, der vor kurzem seinen Stoma bekam und der jetzt wieder richtig aktiv war. Also er meinte, dass er auch wieder Sport machen und alles essen kann. Er wollte mir damit eigentlich Hoffnung machen, aber ich fand den Gedanken von diesem Beutel damals so schlimm, dass ich hab das wirklich ich war fast empört darüber, dass er mir das überhaupt vorgeschlagen hat.
Ja, das kann ich gut verstehen. Also ich hatte mich vorher gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und die Vorstellung alleine, dass was ich esse, an meinem Bauch wieder rauskommt, das war für mich so absurd, das konnte ich überhaupt gar nicht fassen, ne, dass man mir sowas vorschlägt.
Mich war es eigentlich noch schlimmer. Also es war gar nicht so sehr diese Vorstellung von diesem biologischen Prozess. Ah. Bei mir war es wirklich die Eitelkeit. Also ich habe ja damals Sport studiert, viel Sport gemacht und ich war einfach gewohnt, sehr sportlich und durchtrainiert auszusehen. Und dieser Beutel am Bauch, der hat so mein Selbstbild so gestört. Ich dachte, nee, also dann lieber tot als so. Also noch viel schlimmer eigentlich. Wenn ich jetzt so zurückdenke, denke ich mir, boah, was ist da bei mir eigentlich nur schief im Kopf gelaufen?
Aber das kann ich ganz gut verstehen, weil bei mir war das tatsächlich, dass ich mein Stoma durch eine Notoperation bekommen habe. Mhm. Ich hatte Darmkrebs Ende 2022 und das ist jetzt nun mal mein Lebensretter gewesen. Aber das konnte ich damals auch nicht so sagen. Mhm. Also das war für mich dann auch nur, wer hat mir das angetan? Ne? Ja. Du siehst ja nur, dass das Loch ja noch größer ist, weil das ja erstmal dauert, bis das zuwächst. Mhm. Dann habe ich gedacht, wer kann mir sowas antun? Also,
ich
kann ich sehr
halt
gut verstehen.
Beim Darmkrebs ist es wahrscheinlich noch mal schlimmer, weil beim Darmkrebs ist es ja meistens so, die das bekommen, haben nicht so einen langen Leidensweg wie jetzt Crohn- oder Colitis-Patienten. Und in der Regel ist man ja durch den Darmkrebs nicht immer, sag ich mal, mit sehr viel Durchfall konfrontiert. Also es gibt auch Fälle, die eigentlich, sag ich mal, was den Stuhlgang betrifft, wenig Symptome haben, aber halt der Tumor verursacht Schmerzen. Und ich glaube, bei uns chronisch entzündlichen Darmkrankheiten Patienten, da ist ja meistens wirklich ein Leidensweg über Jahre mit sehr, sehr viel Durchfällen, quasi am Klo angekettet leben.
Ja.
Und
ja.
Wo ich dann meinen Stoma auch durch diese Not-OP bekam, war das Erste, was mir auffiel, wow, ich kann wieder schlafen. Also ich muss nicht alle zwei Stunden. Und dann hat sich so die erste Dankbarkeit relativ schnell gezeigt. Aber ich glaube, hätte ich davor ganz normal aufs Klo gehen können, dann wäre ich noch viel wütender auf das Stoma gewesen.
Ja, also das kann ich auch ganz gut verstehen. Bei mir war es tatsächlich so am Ende, dass ich wirklich sehr häufig zum Klo gegangen bin, aber ich habe das dann auf Stress geschoben, ne? Stress bei der Arbeit wegen Personalmangel oder weil man was Fettiges gegessen hat, was alles eben für den Körper nicht so toll ist. Und ich wäre auch nie auf Darmkrebs gekommen. Das ist tatsächlich dann nur wegen meiner Person quasi überhaupt untersucht worden, weil ich war 28 und da hat man das auf die Hämorrhoiden schieben wollen natürlich. Und bei der Darmspiegelung konnte man das auch schon sehen. Ich war zum Glück im Frühstadium. Das Ganze hat mich aber leider fast mein ganzes Rektum gekostet. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt auch seit über 2 Jahren nach meiner Stoma-Rückverlagerung eben mit dem Lars-Syndrom unterwegs.
Ah.
Das heißt, ich kann jetzt sehr gut nachempfinden, wie es jemandem geht, der eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, weil genau so ist es im Prinzip jetzt bei mir auch.
Ja.
Genau.
Ja,
und wir also bist du quasi noch drum rumgekommen, dass man die, also Chemotherapie war dann nicht mehr nötig?
Genau. Ja, genau, das war alles nur jetzt ist das einfach alles so dicht bei mir am Schließmuskel dran, dass das einfach alles, was reinkommt, schnell raus muss und das ist im Grunde genommen nichts anderes, als wenn man halt ständig Durchfall hat. Man muss immer wissen, wo ist die nächste Toilette. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung, weil ich habe gesehen, du kannst ja wirklich überall sein. Du warst jetzt gerade kürzlich bei Rock am Ring. Das ist für mich gar nicht vorstellbar, sowas mitzumachen, weil da so viel Planung dahinter steckt.
Ja.
Magst du mal erzählen, wie du das alles so machst mit Stoma?
Ja, klar. Also ich habe da auch den direkten Vergleich zu eher so, wie es dir vielleicht geht. Also ich hatte 2015, war ich mal auf einem Festival, noch ohne Stoma, aber mit Morbus Crohn. Und das war wirklich also sehr, sehr hart. Also wenn du quasi sowieso 20, 30 Mal am Tag aufs Klo musst, das ist schlimm genug in den eigenen 4 Wänden mit einem schönen Klo. Und manchmal habe ich mir dann auch noch den Laptop ins Klo mitgenommen, wenn besonders schlimme Tage waren. Aber wenn du dann 20, 30 Mal wirklich auf so Dixi-Klos musst, die komplett verranzt sind, boah, das war noch viel, viel schlimmer. Und ich verstehe da die Menschen, die vielleicht noch kein Stoma haben und sagen, ich würde gerne auf ein Festival gehen, aber ich kann das nicht. Also ich kann mir das nicht antun. Und deswegen, ich habe ja jetzt mein Stoma 7 Jahre. Ich glaube, mein erstes Festival habe ich dann, ich glaube, etwa 2 oder sogar 3 Jahre nach dem Stoma dann gewagt. Also ich wurde nicht sofort so waghalsig, sondern es hat so ein bisschen gedauert, auch das Vertrauen in das Stoma und in die Versorgung aufzubauen. Aber als ich dann das erste gemacht habe, ist mir dann natürlich sofort der Vergleich zu dem Festival davor aufgefallen. Zum einen, dass ich mich gar nicht mehr auf die Toiletten setzen musste. Das konnte man dann sehr gut im Stehen machen. Das war wirklich super. Und einfach, dass ich viel mehr Freiheit hatte. Und klar, man muss ein bisschen aufpassen, vielleicht so gerade bei so Rock- und Metal-Konzerten, wo man auch mal so ein bisschen springt und sich hin und her schubst. Natürlich sehr friedlich, sehr wohlwollend, aber es ist da schon, also Körperkontakt in den vorderen Reihen ist da schon keine Seltenheit, dass man da so ein bisschen aufpasst. Also ich habe dann entweder ziehe ich mir dann eine Stoma-Kappe über das Stoma oder ich halte wirklich immer eine Hand schützend so über das Stoma, dass ich da nicht aus Versehen irgendwie vielleicht einen Ellbogen oder so dran bekomme.
Ja, ich hatte mir sogar diese obligatorische Stoma-Bandage extra von der Krankenkasse mal geben lassen. Und das war ganz gut, weil ich wirklich anfangs den Rumpf und den Bauchbereich gefühlt gar nicht bewegt habe. Mhm. Also die ganzen Muskeln, die werden ja dann einfach auch irgendwann müde. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, dass da trotzdem immer noch Bewegung drin bleibt.
Also das war quasi nach der OP, hast du die dann bekommen?
Ich habe, ich habe mir die dann halt anfertigen lassen. Das kann man ganz normal beim Sanitätshaus machen. Da misst das auch jemand dann passend aus, weil auch da muss es ja genauso wie mit der Platte oder mit der Versorgung auch passen.
Ja.
Und dann wird das extra Maß angefertigt und man muss, glaube ich, nur 10 € oder sowas dazu zahlen. Und es gibt halt wie so ein Gürtel einfach nochmal diesen Schutz, den man vielleicht beim Sport oder bei Konzerten haben möchte.
Ja, sowas habe ich mir auch mal anfertigen lassen, als ich meinen Selbstverteidigungskurs gemacht habe. Da ging es wirklich hart zur Sache.
Ja.
Ja, also da hat man keine Rücksicht genommen. Also ich habe im Leben noch nie so viele blaue Flecken gehabt wie zu dieser Zeit. Aber da habe ich mir sowas auch anfertigen lassen, auch mit so einer festen Stoma-Kappe, wie Paolo gesagt hat, einfach um das Stoma zu schützen.
Ja, genau. Ich glaube, wenn man mal so vielleicht Fußball oder andere Ballsportarten spielen will, wo man vielleicht auch mal aus Versehen einen Schuss gegen den Bauch bekommt, gibt es einen einfach eine ganz gute Sicherheit, dass da nicht vielleicht mal so ein Aufpraller wirklich auf Stoma kommt, weil ich glaube, das blutet ja auch relativ schnell, so ein Stoma.
Ja, es ist ja Schleimhaut, die ist empfindlich. Aber Paolo, was ich noch gerne von dir wissen will, also wie bist du denn dazu gekommen oder auf die Idee gekommen, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit, ich mache jetzt also praktisch
Aufklärung.
Ja, es war eher so ein bisschen Selbsttherapie, ehrlich gesagt. Also ich habe schon, also YouTube habe ich, glaube ich, 2008 angefangen, also Videos hochzuladen generell. Damals waren es mehr so mal, habe ich versucht, irgendwas auf der Gitarre zu lernen. Also nicht sehr professionell, einfach nur, damit ich quasi so eine Erinnerung an irgendwas habe. Und dann habe ich aber 2020 so meinen ersten Kanal auf TikTok gehabt, der dann, sag ich mal, relativ erfolgreich war in der Zeit. Also ich habe den in einem halben Jahr hatte ich da, glaube ich, so um die 60.000, 70.000 Zuschauer. Und das war aber mit dem Thema Anime. Und da hatte ich so das erste Mal quasi diese Erfahrung, so eine wirkliche Community aufzubauen von Menschen, die regulär deine Videos schauen und sich auch für dich als Mensch interessieren. Und ich hatte dann quasi wie so ein Forum, wo man sich austauschen konnte zu Anime. Und da hat man sich auch klar auch Moderatoren gehabt, die sich darum gekümmert haben, dass die Leute alle freundlich zueinander sind. Und mit denen hatte ich dann ein bisschen mehr Kontakt. Und in diesem Kontakt ist quasi dann, sind wir beim Thema Gesundheit gelandet. Und da hatte ich ihnen erzählt, dass ich halt einen Stoma habe. Und irgendwann hat er mir geschrieben, dass er ein Video gesehen hätte auf TikTok. Ich glaube von Misha, also Mr. Crohn's Colitis, der ist ja, der größte weltweite Creator. Mhm. Und da hatte er von ihm ein Video gesehen und hatte gesagt, warum ich das denn nicht mehr mache, weil er meinte, dass es da wohl sehr viele Fragen in den Kommentaren gab. Und er hat dann quasi selber sich Fragen gestellt und hat halt auf TikTok dazu keine Antworten gefunden und dachte, warum machst du das nicht? Und erst wollte ich das nicht machen, weil ich bis dahin war so meine Lebensdevise mit dem Stoma, desto weniger Leute es wissen, desto besser, weil ich mich schon dafür, also ich hatte jetzt nicht krassen Ekel davor, aber ich wollte es schon eher im Verborgenen haben, weil ich so das Gefühl hatte, wenn Menschen wissen, dass ich einen Stoma habe, dann nehmen sie mich vielleicht als, werde ich vielleicht behandelt, dass man mich vielleicht mehr in Schutz nimmt oder mit mit seidenen Fingern anfasst, weil man dann, viele Menschen glauben ja, wenn jemand eine Behinderung hat, dann kann man mit denen auch nicht mehr Witze machen oder so, weil das dann unhöflich sein kann. Also ich bin da auch, sag ich mal, gerade im Thema Humor, finde ich, mach gerne Witze über mich, solange ich Witze über dich machen kann, finde ich, ist es eine super, sogar super gut, um damit noch besser umzugehen. Aber dann habe ich quasi gemerkt, okay, irgendwas in mir hat ja anscheinend Angst davor, über das Stoma zu sprechen oder das Stoma zu zeigen. Und ich finde immer, das Beste, um mit Angst umzugehen, ist, sich der Angst zu stellen. Und dann habe ich mir quasi selber die Challenge gemacht, okay, ich mache jetzt ein Video, wo ich vielleicht über Morbus Crohn rede und dann zeige ich meinen Stoma, auch wenn es mir unangenehm ist. Und dann habe ich ganz, ganz am Ende des Videos, ich glaube, in der letzten Sekunde habe ich so ganz kurz gezeigt. Also so, ich war schon, hatte es schon viel Scheu davor und hatte auch, ehrlich gesagt, Angst, dass dann viel negative Kommentare kommen, dass das eklig ist oder was weiß ich. Aber es war wirklich, ich glaube, zu 99% sehr positives Feedback von Menschen, die entweder andere Stomaträger kannten, also vielleicht die Großeltern oder eine Tante oder so. Und die haben mir da Mut zugesprochen. Oder halt Menschen, die meinten, wow, das ist ja richtig interessant. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und das hat mir da so ein bisschen den Impuls gegeben, das weiter zu verfolgen. Und dann habe ich gemerkt, dass da das Interesse noch deutlich größer war, als ich dachte. Und dann wurde quasi Anime immer mehr bei mir zum Zweitthema geworden und das Stoma bzw. die Aufklärung um das Leben mit dem Stoma wurde dann zum Hauptthema.
Ja, ich habe auch gesehen auf deiner Homepage, du machst auch Coachings. Ist das extra auch für diesen Themenbereich? Oder?
Genau, das ist dafür gedacht. Also ich habe ja quasi eine Selbsthilfe-Facebook-Gruppe sozusagen. Das ist dann einfach dafür gedacht, da kann jeder, also auch Angehörige oder Betroffene oder auch Menschen, die vielleicht in der Pflege arbeiten und sich darüber informieren wollen, da kann jeder beitreten und da kann man dann quasi auf das Schwarmwissen zugreifen. Aber manche Menschen wollen ja einfach, sag ich mal, eigentlich einen direkten Ansprechpartner, der sie da so durch diese Zeit begleitet, also durch die ersten ein, zwei Monate, vor allen Dingen psychisch vielleicht so eine Stütze zu sein. Und das habe ich lange Zeit so gemacht, also quasi einfach ganz normal über WhatsApp oder über Privatnachrichten. Aber irgendwann, mittlerweile habe ich ja nicht mehr nur ein paar Follower, sondern es sind halt wirklich auch sehr viele, hatte ich einfach nicht mehr die Kapazitäten dazu. Und damit ich das quasi noch anbieten kann, aber auch die Zeit dafür habe, habe ich es dann quasi so als Coaching-Programm angeboten für die, die sagen, ja, nee, mir reicht es nicht, einfach so in der Gruppe zu sein und mich mit allen auszutauschen, sondern ich brauche das jetzt irgendwie so für mich privat, so dass das auch niemand so mitlesen kann.
Aha, okay. Ja, also ich finde das ganz spannend. Also ich bin ja Kind der Selbsthilfe, sag ich mal. Schon in der DCCV war ich und bin immer noch in der DCCV, also in der Deutschen Crohn-Colitis-Vereinigung. Und in der ILCO seit der Stoma-Zeit, also noch nicht ganz, aber als mein Sohn geboren wurde, da bin ich eingetreten in die ILCO, weil ich eben gesagt habe, ich habe jetzt ein Thema, Schwangerschaft und Stoma. Und das möchte ich gerne. Und ich wusste, dass das viele junge Frauen betrifft, die da Fragen haben. Und habe mich dann eben in der ILCO als Ansprechpartnerin zur Verfügung gestellt. Habe damals dann auch die junge ILCO geleitet. Ja, und so ist es immer weitergekommen. Also ich habe mich halt dafür entschieden, mich in der ILCO zu engagieren, weil es eine etwas größere Organisation ist, die eben auch dann auch politisch engagiert ist im gemeinsamen Bundesausschuss, wie auch die DCCV. Und da wollte ich dann schon, dass die Stomaträger da auch mal eine Stimme haben.
Ja.
Also, aber ich finde das natürlich gut, wenn jemand persönlich, so wie du jetzt, sagt, also ich habe da gute Erfahrungen mit dem Stoma. Das hat mir eine neue Lebensqualität gegeben. Und das dann auch so als Videos dann darzustellen, wie dein Alltag ist. Aber du machst auch noch Musik nebenbei, ne?
Ja, ich bin gerade mit meiner Band auf Festivaltour. Also wir spielen so jedes zweite Wochenende irgendwo in Deutschland.
Oh, schön.
Und das geht auch mit dem Sturmer sehr gut.
Ja, und deine Bandmitglieder, haben die da irgendwie ein Problem mit gehabt anfangs, oder?
Nö, die sind vielleicht eher so, dass sie manchmal, wenn ich irgendwie was Schwereres in die Hand nehme, dass sie sagen, hey, nein, 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 wir wissen, Hernie, kann passieren, nimm mal lieber was Kleineres. Also die passen da schon auf, dass ich da mich auch manchmal nicht überschätze oder übernehme.
Ja.
Und die sind damit eigentlich also komplett fein. Ich glaube, die Band, wo ich jetzt spiele, die sind da vielleicht ein bisschen von der sensibleren Art im Sinne von, die waren wirklich sehr, sehr vorsichtig, wie sie es ansprechen und wann sie es ansprechen, weil sie mir da nicht irgendwie mich verletzen wollten. Und ich bin ja, wie gesagt, eher, sag ich mal, von der schwarzen Humor, dunklen Humorschiene. Und in der alten Band, in der ich war, die waren alle so ein bisschen, sag ich mal, ruppiger. Die haben da wirklich die, in Anführungszeichen, schlimmsten Witze drüber gemacht, aber das fand ich richtig gut, weil die waren zum Teil auch wirklich sehr lustig und man war da quasi immer in so einem direkten Schlagabtausch. Dann ich hatte halt der Sturmer, der andere hatte keine Haare auf dem Kopf, der andere, was weiß ich, hatte ein krummes Bein oder so, und so konnte man sich immer gegenseitig, sag ich mal, auf freundschaftlicher Basis necken. Und ich finde, das war für mich auch eine der, ist ja auch so, der Ton meiner Videos ist ja zu 99% eher, sag ich mal, sehr leicht, sehr witzig, humorvoll, weil ich halt finde, es gibt sehr, sehr vielen und sehr wertvollen Content darüber, über die ernsten Seiten des Sturmers. Also es ist ja auch einfach ein ernstes Thema, das will ich auch gar nicht leugnen. Ich habe ja auch meine Tage, wo ich mir denke, oh, okay, heute geht's mir wirklich psychisch schlecht mit dem Sturmer, und es gibt auch Tage, wo ich mir wünschen würde, das nicht zu haben. Aber ich finde, diese Themen, die, mit denen muss man sich als Sturmerträger, ob man will oder nicht, man wird an diese Themen geraten. Ich finde, ich wollte einfach, oder ich hätte mir damals gewünscht vor meinem Sturmer, dass einfach jemand da ist mit einem Sturmer, der mir sagt, pass auf, ich weiß, du hast gerade Angst, aber ich stehe hier mit meinem Lebenszeugnis, um zu sagen, es wird alles gut, und ich mache sogar noch ein paar Witze drüber, um so ein bisschen Galgenhumor dir da die Angst davor zu nehmen. Weil manchmal ist wirklich halt, über sein eigenes Schicksal zu lachen, gibt dir so ein bisschen wieder, die...
Eine Leichtigkeit.
Genau, eine Leichtigkeit.
Mhm.
Ja, genau. Ja, das finde ich echt bemerkenswert, denn ich habe ja auch schon mal zwischendurch bei dir geguckt, und ich sehe das ja auch, dass du da auch oft mit irgendwelchen Beleidigungen und Anfeindungen zu tun hast, obwohl du ja eigentlich nur helfen möchtest in dem Sinne, indem du dich da öffentlich zeigst.
Ja.
Wie ist das denn, diese Seite dann dabei auch noch zu haben?
Das ist, glaube ich, einfach so eine, ich würde gar nicht sagen Volkskrankheit, das ist kein deutsches Phänomen, das ist ein menschliches Phänomen, dass wir quasi Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen oder als ja von der Norm abweichend sehen, erstmal kritisieren. Und wenn dann halt auch nochmal, sage ich mal, ein gewisser Erfolg daran gekoppelt ist an Dinge, die wir nicht verstehen oder nicht sehen wollen. Also viele wollen ja einfach auch nicht mit Themen wie Stuhlgang und so konfrontiert werden in ihrem Alltag. Und wenn sie das sehen und dann auch noch sehen, dass das auch noch die Leute zelebrieren, dann kann halt schon so eine gewisse Wut oder Missgunst aufkommen. Und ich sag mir dann immer, dass die Kommentare der Menschen sagen mehr über den Menschen, der es verfasst hat, aus als über mich. Also nur weil da irgendwas steht über mich, heißt es ja nicht, dass ich das so als die Wahrheit annehmen muss. Und ich sehe das auch nicht so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Menschen irgendwas aufzwinge. Jeder, der meine Videos schaut, der macht es ja freiwillig, und wenn ich mal bei jemanden irgendwie auf der Timeline aufploppe, hat er ja immer noch die Möglichkeit, einfach auf interessiert mich nicht oder auf blockieren zu drücken. Deswegen, klar, ich würde mir schon wünschen, dass die Menschen da einfach, wenn sie das Thema nicht interessiert, vielleicht einfach weiterziehen. Aber ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, oftmals kann man halt auch aus Kritik auch ein gutes Video machen. Und wenn man, sag ich mal, mit Witz und Humor und auch, sag ich mal, einer gewissen Frechheit gegenüber einem frechen Kommentar antwortet, dann bringt man zum einen die Menschen zum Lachen. Das Lachen ist in meinen Augen sowieso die beste Medizin. Und man gibt halt auch Menschen, die einen Stoma haben, die vielleicht ähnliche Dinge erleben, gibt man quasi so einen kleinen Werkzeugkasten an Antworten, die man dann quasi, wenn man vielleicht mal Kritik bekommt, nutzen kann.
Ja, finde ich echt klasse.
Du bist ja schon lange bei Social Media unterwegs. Hast du denn den Eindruck, dass das Internetmobbing zugenommen hat in den letzten Jahren?
Ich glaube, dass generell einfach die Nutzung des Internets immer mehr zunimmt und dass es quasi jetzt einfach nur die Gedanken, die jeder in sich getragen hat, sichtbarer werden. Also ich glaube, genau das, was wir jetzt lesen im Internet, das hat schon immer in irgendwelchen Köpfen rumgeschwirrt. Ja. Nur halt im Internet hast du halt den Faktor, dadurch, dass quasi alles, was irgendwie polarisierend oder kontrovers ist, meistens eine stärkere Reaktion bei den Menschen hervorruft als Dinge, die man positiv oder so sieht. Also klar, man kann sehen, dass eine Katze irgendwo gerettet wurde aus einem Gulli und die Menschen freuen sich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auch wirklich kommentiert, ist bei etwas, was einen aufregt, einfach viel höher. Und dadurch gibt es einfach so eine verfälschte Wahrnehmung, dass im Internet hauptsächlich Hass unterwegs ist. Aber es liegt einfach daran, dass quasi Hass von dem Algorithmus, einfach weil Hass viel Kommentare erzeugt, wird es dann halt begünstigt. Und es sieht dann so aus, als würden viele Menschen sehr hasserfüllt sein, aber einfach weil der positive Teil des Internets nicht so hörbar ist.
Ah, ja. Okay. Du hast auch noch einen Filmbeitrag?
Von 37 Grad, ja.
Ah ja, mit dem ZDF.
Wie ist das? Wo finden wir das? Können wir das verlinken? Oder gibt das noch irgendwo in der Mediathek? Und erzähl doch mal ein bisschen darüber, was der Inhalt ist und was das Thema war.
Ja, ich glaube, die Menschen von 37 Grad machen ja immer zu verschiedenen Themen Aufklärung. Und ich glaube, sie wollten dann sowieso über das Thema Darmkrankheiten so eine Themenwochen machen. Und haben dann wahrscheinlich ihre Recherche gemacht und meinen Account gesehen und mich dann gefragt, ob ich für sie ein Video drehen würde über das Thema Stoma. Und vor allen Dingen hauptsächlich soll es darum gehen, welche Ängste hatte ich vor meinem Stoma und haben die sich, sag ich mal, bewahrheitet oder war das am Ende hauptsächlich wirklich Angst, die man sich über Dinge, die dann gar nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß eintreten, machen. Und dazu habe ich dann einen Beitrag gemacht. Den findet ihr auf der Instagram-Seite von 37 Grad.
Ah, okay.
Ist recht kurz, aber ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und zwar, dass die meisten Ängste, die man als Vorstomaträger hat, am Ende deutlich kleiner sind. Also klar, sie sind nicht unreal. Klar, es kommt zu Leckagen, es kommt zu Geräuschen, es kommt auch mal zu vielleicht auch medizinischen Probleme, wie dass man mal eine Blockade hat. Aber ich glaube, dass die Angst, die man davor hat, oder das Ausmaß der Probleme, die man vor seinem inneren Auge sieht, in der Regel deutlich, deutlich größer ist, als was am Ende dann wirklich auf einen zukommt.
Ja, deswegen bin ich ja immer dafür, dass die Leute sich, bevor sie diese Stoma bekommen, sich mit jemandem austauschen, der das schon hat. Denn dann gehen die anders in die Operation rein. Ja. Also das habe ich hier immer wieder erlebt. Ich habe hier auch zu Hause Ehepaare sitzen gehabt, wo die sich vorher informieren wollten und die mir alle gesagt haben, also das hat denen gut getan. Sie wissen jetzt, was auf sie zukommt. Und ja, und der Betroffene ist dann halt ein bisschen beruhigter in die Operation gegangen.
Ja, ja, deswegen sind ja so Sachen wie die DCCV oder die ILKO so unglaublich wertvoll, weil man da einfach jahrelange Erfahrung über das Thema quasi gebündelt hat und sich mit Menschen austauschen kann. Oder manche von euch tun ja auch dann die Menschen wirklich im Krankenhaus besuchen, bevor man operiert wird. Ich glaube, das ist ja nochmal das größte Geschenk überhaupt, weil ich glaube, da hat man akut die größte Angst davor. Und wenn da jemand kommt, der einfach sagt, hey, ich habe das schon seit 10 Jahren und ja, das ist jetzt erstmal vielleicht auch ein intensiver Angriff, ein schwerer Eingriff und es ist auch erstmal vielleicht ein bisschen schockierend, das dann zu sehen. Aber guck mal, ich stehe quasi mit meinem Zeugnis vor dir, um dir zu sagen, dass es auf jeden Fall besser wird und dass du danach auch wieder eine schöne Lebensqualität haben wirst. Aber da habe ich vielleicht eine Frage an euch.
Ja.
Und zwar, ich war damals, wo ich krank wurde, bei mir war das wirklich ein von 0 auf 100 Prozess. Also ich war komplett gesund und 2 Monate später hatte ich 30 mal blutigen Stuhlgang am Tag, also wirklich von 0 auf 100. Und mir ging es wirklich sehr schlecht. Ich habe mich dann zu Hause eingesperrt und wollte eigentlich gar nichts mehr machen. Und mein Vater hat dann quasi das gemacht, was ich hätte machen müssen, und zwar sich informiert über Selbsthilfetreffen. Damals habe ich noch in Kassel gewohnt und da gab es dann ein Treffen von der DCCV. Und mein Vater hat mich dann hingefahren und ich war dann da. Und es war dann eigentlich war das, was man sich wünschen würde, der Fall. Die Menschen haben sich dort getroffen und haben darüber erzählt, wie es ihnen geht. Und den meisten ging es halt auch sehr gut, was einen ja erstmal beruhigen sollte. Aber in dem Fall war ich selber war so in meinem psychologischen Loch und so traurig darüber, über die Diagnose. Und ich dachte, ich würde da hingehen und würde lauter Menschen finden, denen es genauso schlecht oder schlechter geht als mir. Und ich saß da und dachte mir, warum geht's denn allen so gut? Was soll das? Und das hat mich fast noch trauriger gemacht. Yeah. Und dann bin ich auch nicht mehr hingegangen. Also, was wäre da für euch der Tipp? Wie kann ich Menschen am besten helfen, die quasi noch nicht so wirklich bereit sind, diese positive Botschaft zu hören, die eigentlich eher, ja, sehen wollen, dass es den Menschen genauso schlecht geht?
Ja, da kann ich nur sagen, also das ist wirklich bei jedem ein Prozess. Mhm. Also, dass wenn es dir wirklich so schlecht geht und du in dein noch gar nicht irgendwie dich richtig damit auseinandergesetzt hast, auch innerlich nicht, dann nützt dir oftmals auch keine Selbsthilfe. Deswegen haben wir dann uns irgendwann ja entschieden, von der Ilko ein Forum einzurichten. Weißt du, was 24 Stunden am Tag da ist, ne? Wo du dann auch nachts, wenn du dann nachts wach liegst und denkst, oh nee, ich kann nicht mehr, ne, was mache ich dann? Da hast du dann Leute, die auch nachts wach liegen und ja, und du kannst dich mit denen austauschen. Also aber die Leute können noch nicht in eine Gruppe kommen. Das geht nicht. Also,
nee. Also wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir Online-Treffen auch anbieten. Einmal für die junge Ilko, das ist circa bis 39. Mhm. Die treffen sich einmal im Monat dann digital über Zoom. Findest du auf unserer Homepage unter Online-Austausch-Treffen. Und dann gibt es dasselbe nochmal in 40+. Die treffen sich, glaube ich, alle 2 Wochen und machen auch mal verschiedene Vorträge zu unterschiedlichen Themen. Und das ist natürlich auch so, dass da häufig jemand nur 1-2 Mal hingeht und seine Fragen klärt und dann seiner Wege geht. Mhm. Weil letzten Endes macht man das meiste ja dann doch mit sich selbst aus.
Ja.
Ja, und das ist wirklich ein Prozess. Guck mal, ich war 19, als ich das Stoma gekriegt habe. Dann auf einmal hat sich mir eine neue Welt eröffnet. Ich konnte ja alles wieder machen. Ich konnte auch zum ersten Mal in eine Disco gehen oder ne, so. Und ja, und dann bin ich natürlich, weil in der Reha-Klinik hat man mir gesagt, in Dortmund gibt es eine junge Ilko, geh doch mal dahin. Da war ich dann auch 2 Mal, aber dann war irgendwie eine große Weihnachtsfeier und ja, und dann bin ich ständig gefragt worden, ach, wen begleiten Sie denn? Und ich immer gesagt habe, ich begleite keinen, ich bin hier selber betroffen. Mhm. Und dann hatte ich für mich entschieden, das ist nichts für mich, ne? Also was soll ich mit Selbsthilfe?
Ja.
Ich will jetzt leben, ich will jetzt ne alles machen, was ich früher nicht machen konnte. Und bin erst wirklich viel später dahin gegangen, ne?
Genau.
Also das ist aber wirklich ein Prozess. Also das muss man, das kann man nicht, kann man von Typ her auch nicht sagen. Also manche suchen sofort den Anschluss und manche eben erst viel später. Mhm.
Ja. Ja, und um das nochmal abzuschließen, deswegen ist gerade deine Arbeit, Paolo, so wichtig oder auch die Arbeit von der Ilko. Dafür gibt's ja zum Beispiel auch diesen Podcast. Wir haben den erst vor 2 Jahren ins Leben gerufen. uns kennt noch fast keiner, außer die Menschen, die eben betroffen sind. Und dementsprechend dauert das auch sehr lange, bis wir natürlich alle Menschen erreichen, die uns vielleicht gar nicht kennen.
Mhm.
Und das freut uns dann umso mehr, dass du heute da warst und uns nochmal deine Geschichte erzählt hast. Und wir teilen das natürlich auch gegenseitig und darüber erreichen wir dann hoffentlich auch wieder mehr Betroffene.
Ja, das ist auch meine Rede, die knüpft da quasi an. Ich finde, es ist wichtig, weil viele sagen, ja, es gibt ja die Organisation und die und muss das alles sein? Und ich sage ja,
ja,
weil jede Organisation, ob es jetzt die ILCO, der DCCV, ich oder andere Creator, jeder hat ja eine andere Stimme, eine andere Ausdrucksweise, eine andere Atmosphäre bei den Treffen.
Genau.
Und das, was für mich vielleicht nicht passend war, also damals die DCCV, ist für anderen vielleicht so, ah, das ist genau, was ich gebraucht habe. Und
genau,
der andere
genau.
Dann hingegen, der ist dann quasi bei der ILCO, findet er sein Zuhause. Der andere, der will eigentlich nur über meine Stoma-Videos lachen. Und so, desto mehr Reichtum es quasi in der Aufklärung gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man quasi für eine Person dann genau die Worte findet, die er braucht. Deswegen ermutige ich auch immer, wenn ich Menschen kennenlerne, die auch ein Stummer haben, sage ich, wenn sie mich fragen, ja, soll ich denn auch Videos machen? Es gibt doch schon so viel, sage ich, ja, aber dich gibt es nur einmal und nur
genau.
Du kannst deine Geschichte erzählen. Und deswegen animiere ich jeden, auch jeden, der das gerade hört, wenn du deine Geschichte hast, dann erzähl sie doch, weil vielleicht gibt es da draußen jemanden, der genau denselben Leidensweg hat wie du und den quasi nur deine Geschichte jetzt die Kraft geben kann.
Genau.
Ja.
Wunderbar.
Und vielen Dank.
Das,
ja, wirklich perfekt.
Ja.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir erstmal noch eine schöne Sommerzeit. Viel Spaß auf deiner Tour und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung.
Ja, ich komme auf jeden Fall mal auf ein Treffen von euch vorbei und dann stoßen wir mit einem leckeren Tee an.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, dann mach's mal gut. Tschüss.
Ja, ihr auch.